Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Die erste Ausgabe der Informationen am Abend ohne vorgeschaltete Staumeldung. Dazu herzlich willkommen, ich bin Jonas Rehse. Katastimmung in Großbritannien und Europa, Tag 1 ohne Großbritannien in einer europäischen Gemeinschaft und das nach fast 50 Jahren. Katastimmung nach einer durchfeierten Nacht auf der einen und nach einer Nacht voller Wehmut auf der anderen Seite. Stimmung und Reaktion gleich ausführlich in dieser Sendung. Außerdem, das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump wird wohl nächste Woche mit einem Freispruch enden. Deutschland fliegt Bundesbürger aus Wuhan aus und zum ersten Mal seit 28 Jahren gewinnt mit Thomas Dresen ein Deutscher auf der Kandahar-Abfahrt in Garmisch. Tag 1 nach dem Brexit, nach 3,5 Jahren politischer Achterbahn, 3 britischen Premierministern und zahlreichen Abstimmungen ist er nun vollzogen. Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Zum ersten Mal in der Geschichte tritt ein Land aus der Europäischen Gemeinschaft aus. Für die Briten selbst ändert sich erst mal kaum etwas, außer vielleicht das Bewusstsein. Ein erster Stimmungsbericht von Burkhard Birke.
Willkommen in Brexitanien.
Feels like it should be a bank holiday today, a day of celebration.
Alex würde den ersten Tag nach dem Brexit am liebsten zum Feiertag machen. Anne indes fühlt sich ihrer europäischen Seele beraubt durch diese Regierung.
I feel now as though I've had my Europeanness taken away from me by this government.
Katerstimmung überall. Bei den Brexit-Befürwortern, weil sie zu ausgiebig gefeiert haben, und bei den anderen, weil sie der EU-Mitgliedschaft nachtrauern. Die Regierung muss jetzt liefern, ihre Versprechen erfüllen, und zwar zeitnah. Und wenn nicht, dann muss sie sich verantworten und nicht die Menschen, die für Brexit gestimmt haben. Bringt es Brexit-Befürworterin Sandra Seddon auf den Punkt. Der Premierminister scheint sich seiner Verantwortung bewusst. Er selbst feierte eine Party in Downing Street, mied aber anders als Nigel Farage von der Brexit-Party bei seiner Feier vor dem Parlament in London jedweden Triumphalismus. Boris Johnson in einer Videobotschaft:
Our job as the government, my job.
Der Job der Regierung, mein Job, ist es jetzt, das Land zu einen und nach vorne zu bringen. Das ist nicht das Ende, sondern ein neuer Anfang. Das ist das Wichtigste. Der Vorhang hebt sich für einen neuen Akt in unserem nationalen Drama. Wir müssen die wiedergewonnene Macht nutzen, um die Veränderungen herbeizuführen, für die die Leute gestimmt haben. In der Einwanderung, indem wir Freihäfen schaffen oder die Fischereiindustrie befreien, Freihandelsabkommen schließen oder ganz einfach unsere Gesetze und Regeln zum Nutzen der Menschen in diesem Lande gestalten. Boris Johnson hat die klare Mehrheit im Parlament. Künftig kann sich die Regierung nicht mehr hinter dem Sündenbock Brüssel verstecken. Leicht wird es jedoch nicht. Noch Labour-Führer Jeremy Corbyn warnte vor einem nach innen gewandten Großbritannien, das weltweit an Einfluss verlieren könnte. Die Fischfanglobby befürchtet den Ausverkauf ihrer Interessen zugunsten der viel wichtigeren Finanzindustrie. Die Bauern bangen um Subventionen für die Zeit ab dem 1. Januar 2021. Denn formal hat sich heute rein gar nichts geändert. Der freie Waren- und Personenverkehr von und zu den britischen Inseln und sämtliche EU-Regeln bleiben während der Übergangsfrist bis Ende des Jahres in Kraft. Das wird aber keineswegs so bleiben, denn mit Blick auf die Verhandlungen über das künftige Verhältnis zur EU verlautete aus Downing Street heute, man hätte keine Probleme, Zollbarrieren einzuführen. Das verheißt wenig Gutes, zumal die Verhandlungen unter Zeitdruck stehen. Vom Ausgang der Verhandlungen wird auch abhängen, ob Boris Johnson das Vereinigte Königreich zusammenhalten kann. Hunderte Menschen demonstrierten gestern vor dem schottischen Parlament, über dem auch künftig die EU-Flagge wehen wird. Nur wenn wir unabhängig und ein eigener Staat werden, können wir in die EU zurück. Unterstrich die schottisch-nationale Unterhausabgeordnete Joanna Cherry den Anspruch ihrer Partei gestern Abend. Die schottische Nationalpartei SNP setzt voll und ganz auf ein zweites Unabhängigkeitsreferendum. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon:
The referendum comes and it will come.
Das Unabhängigkeitsreferendum wird kommen, aber es muss legal sein. Dafür setze ich mich ein. Laut Umfrage ist bereits eine knappe Mehrheit der Schotten, die zu 62% gegen Brexit gestimmt hatten, für Unabhängigkeit. Lange wird die Regierung in London den Schotten ein zweites Referendum nach 2014 nicht verweigern können. Da auch Nordirland per Referendum den Anschluss an die Republik Irland per Volksabstimmung beschließen könnte, markiert der Brexit womöglich den Anfang vom Ende des Vereinigten Königreichs. Statt Großbritannien groß, könnte Boris Johnson sein Land klein machen, fürchten seine Kritiker.
Ein Amtsenthebungsverfahren ist kein Gerichtsverfahren, sondern es ist ein politischer Prozess. Ein politischer Prozess, bei dem es nicht unbedingt um die Wahrheitsfindung geht. Im Impeachment gegen Donald Trump hat sich der Senat mit knapper Mehrheit gegen die Vorladung von Zeugen ausgesprochen und damit das Verfahren erheblich abgekürzt. Kommenden Mittwoch könnte dann schon der Freispruch Trumps folgen. Dazu Claudia Sarre.
We'll now cast a vote on the witness question.
Es kam, wie es kommen musste. Ein Triumph für die Republikaner, eine Niederlage für die Demokraten. Der Vorsitzende Richter John Roberts stellte im Senatssaal die entscheidende Frage.
The question is, shall it be in order to consider and debate under the impeachment rules? Any motion to subpoena witnesses or documents.
Soll es im Impeachment-Verfahren die Vorladung von Zeugen und die Einsicht in Dokumente geben oder nicht?
Mr. Alexander. No. Ms. Baldwin. Aye. Mr. Barrasso.
Bis wenige Stunden vor der Abstimmung war nicht klar, wie die Senatoren votieren würden. Enthüllungen von Ex-Sicherheitsberater John Bolton hatten den einen oder anderen Republikaner noch ins Grübeln gebracht. Erst als die letzte Wackelkandidatin, Senatorin Lisa Murkowski aus Alaska, ankündigte, auch sie wolle mit Nein stimmen in der Zeugenfrage, zeichnete sich eine Mehrheit für die Republikaner ab.
Are there any senators in the chamber wishing to change his or her vote? If not, the yeas are 49. The nays are 51.
51 Senatoren stimmten am Ende gegen die Zulassung von Zeugen. 49 votierten dafür. Ein denkbar knappes Ergebnis. Die Demokraten reagierten empört. Senator Bernie Sanders sprach von einem traurigen Tag für die Demokratie. Chuck Schumer, demokratischer Minderheitsführer im Senat, nannte die Entscheidung eine Tragödie.
To not allow no witnesses, no documents in an impeachment trial is a perfidy. It's a grand tragedy, one of the worst tragedies that the Senate has ever overcome.
Wenn der Präsident ohne Zeugen und ohne Einsicht in Dokumente freigesprochen werde, habe der Freispruch keinen Wert, fügte er enttäuscht hinzu.
If the president is acquitted with no witnesses, no documents, the acquittal will have no value.
Ursprünglich hat es Spekulationen gegeben, dass das Impeachment-Verfahren schon in der Nacht zu Ende sein könnte. Stundenlang wurde hinter verschlossenen Türen verhandelt. Offenbar als zumindest kleines Zugeständnis an die Demokraten schlug der republikanische Mehrheitsführer Mitch McConnell schließlich vor, die Schlussplädoyers auf Montag zu vertagen. Sein Vorschlag wurde angenommen, sodass die Senatoren Anfang der Woche noch Gelegenheit haben für eine öffentliche Debatte. Am Mittwochnachmittag soll dann die finale Abstimmung über die Amtsenthebung erfolgen, die voraussichtlich mit einem Freispruch für Trump enden wird. Der US-Präsident, der am Abend gemeinsam mit seiner Gattin Melania auf seinen Wochenendsitz nach Florida geflogen ist, dürfte mit dieser Verzögerung nicht zufrieden sein. Er hatte auf einen Freispruch gehofft, bevor er in den nächsten Tagen bei diversen Großereignissen auftreten wird. Am Sonntag will er beim Super Bowl-Finale ein Fernsehinterview geben und am Dienstag hält er seine jährliche Rede zur Lage der Nation.
Und bereits jetzt hat der US-Präsident wieder für erhitzte Gemüter gesorgt, und zwar mit der Entscheidung, künftig dem US-Militär wieder zu erlauben, Landminen einzusetzen. Trump hob gestern Abend ein Verbot seines Vorgängers Barack Obama von 2014 auf. Die Einzelheiten von Thorsten Teichmann.
Minen seien eines von vielen wichtigen Werkzeugen, sagte US-Verteidigungsminister Mark Esper. Werkzeuge, die Generäle im Einsatz zur Hand haben sollen, um den Kampf zu bestimmen und US-Truppen zu schützen. Schließlich wollen wir sicherstellen, dass uns alle legalen und effektiven Mittel zur Verfügung stehen, um unsere Erfolge und die Sicherheit unserer Soldaten zu garantieren. Doch gerade an der Effizienz von Minen gab es auch in den USA Zweifel. Vor allem Antipersonenminen sind international geächtet, weil die Verletzungen verheerend und die meisten Opfer Zivilisten sind. Die Obama-Administration hatte den Einsatz von Landminen deshalb zumindest eingeschränkt. Jetzt kommt das Pentagon zu einem anderen Schluss. Militärs wie der frühere Kommandeur der US-Armee in Europa, Ben Hodges, verweisen auf die Möglichkeit eines Konflikts mit russischen Streitkräften in Osteuropa. Im Gespräch mit dem Radiosender NPR gilt Hodges die Annektierung der Krim durch Moskau offenbar als Warnung.
So as you start thinking about the possibility,
wenn man über die Möglichkeit, nicht die Wahrscheinlichkeit, sondern die Möglichkeit eines Konflikts mit Truppen der Russischen Föderation entlang der Ostflanke der NATO nachdenkt, dann besteht nach wie vor die Notwendigkeit von Landminen, um große Panzerformationen aufhalten zu können. In einer Erklärung der Trump-Administration heißt es zu der Entscheidung, die bisherige Politik habe die US-Truppen schwer benachteiligt. Verteidigungsminister Esper erklärte, die neue Richtlinie gehe bereits auf seinen Vorgänger James Mattis zurück. Bei allem, was wir tun, in diesem Fall Landminen, wollen wir die Sicherheit berücksichtigen, sowohl beim Einsatz als auch für Zivilisten und andere nach dem Konflikt. Ich denke, Sie können sich sicher sein, dass wir große Sorgfalt walten lassen, was den Einsatz angeht, als auch die Folgen eines Einsatzes, die häufig diskutiert werden. Das US-Militär will nur Minen verwenden, die einen Mechanismus haben, um sich nach 30 Tagen selbst zu zerstören. Das reicht nicht aus, sagt Rob Bershinsky im Radiosender NPR. Bershinsky war Mitglied des Nationalen Sicherheitsrats in der Zeit der Obama-Administration. Es ist nicht wie bei einem Gewehr, bei dem eine Person entscheidet, ob sie am Abzug zieht, oder bei einer Drohne, bei der jemand das Video sieht und entscheidet, ob die Waffe abgefeuert werden soll oder nicht. Sondern es handelt sich um sogenannte dumme Munition, auch die Minen, die sich nach 30 Tagen selbst zerstören. 160 Staaten der Erde haben den Einsatz, die Lagerung, die Produktion und den Handel mit Antipersonenminen verboten. Die Vereinigten Staaten, Russland und China haben das Abkommen nie unterzeichnet. Seit 1991 haben die USA keine Minen mehr gelegt. Das US-Militär hält Waffen dieser Art aber auf Lager.
Vor wenigen Tagen hat US-Präsident Trump seinen lang angekündigten Nahost-Friedensplan vorgestellt. Kritiker bezeichnen ihn als Kapitulationsangebot an die Palästinenser. Diese hatten daraufhin mit Raketen und Granaten aus dem Gazastreifen reagiert und jetzt auch diplomatisch. Anne Almeling berichtet.
Keine Zusammenarbeit mit den USA und Israel, auch nicht in Sicherheitsfragen. Mit diesem Szenario hatte Palästinenserpräsident Abbas schon in der Vergangenheit gedroht. In Kairo betonte Abbas heute erneut, sämtliche Beziehungen zu den USA und Israel abbrechen und nicht wieder aufnehmen zu wollen, als Reaktion auf den umstrittenen Nahostplan von US-Präsident Trump. Diesem Plan zufolge wird den Palästinensern ein eigener Staat in Aussicht gestellt. Allerdings sollen sie erhebliche Zugeständnisse an Israel machen und unter anderem auf Ostjerusalem als künftige Hauptstadt verzichten. Abbas sagte, er habe zwei Nachrichten an die USA und Israel geschickt. Zu beiden Staaten würde es keine Beziehungen mehr geben, weil frühere Abmachungen und internationales Recht nicht eingehalten würden. Die politischen Beziehungen zur US-Regierung hatte Abbas allerdings bereits vor 2 Jahren eingestellt. In seiner ausführlichen Rede während eines kurzfristig angesetzten Treffens der Arabischen Liga in Kairo erinnerte Abbas an diese Entscheidung. Trump forderte die Länder auf, ihre Botschaften nach Jerusalem zu verlegen und stellte auch seine Hilfe für uns ein. Wir fragten, warum? Uns wurde gesagt, das ist die Politik des Präsidenten. Und ich sagte, aber wir haben über etwas anderes gesprochen. Sie sagten, sag das nicht. Also beschlossen wir sofort, die Verbindungen zur amerikanischen Verwaltung und zum Weißen Haus abzubrechen. Wir haben aber Kontakte zu US-Geheimdiensten wie der CIA weitergehalten. Auch zu einem Stopp der Sicherheitskoordination mit Israel hatte Abbas schon in der Vergangenheit aufgerufen. Die Zusammenarbeit mit Israel wurde allerdings fortgesetzt. Ein Grund, warum Abbas an der Sitzung der Arabischen Liga in Kairo überhaupt teilnehmen konnte. Trump hatte am Dienstag gemeinsam mit dem israelischen Regierungschef Netanyahu seine Vision von einer Lösung des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern präsentiert. Die arabischen Staaten wiesen den Plan mit der Begründung zurück, er führe nicht zu einem vollständigen und gerechten Friedensabkommen.
Deutschlandfunk, 18.24 Uhr. Wie andere Länder auch, hat Deutschland damit begonnen, Bundesbürger aus China auszufliegen. Ein Flugzeug der Luftwaffe mit 128 Passagieren ist zurück aus Wuhan und am späten Nachmittag in Frankfurt gelandet. Mit etwas Verzögerung, weil die Zwischenlandung in Moskau kurzfristig untersagt wurde. Bereits vor der Landung haben sich die beiden zuständigen Bundesminister zum weiteren Umgang mit dem Coronavirus geäußert. Birgit Becker hat das für uns verfolgt.
Wir haben alles unter Kontrolle. Das war die wichtigste Botschaft von Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn bei ihrer gemeinsamen Pressekonferenz in Bonn. Die Verteidigungsministerin dankte ihren Soldatinnen und Soldaten von der nationalen Krisenvorsorge, die an Bord der Luftwaffenmaschine die 128 Menschen aus Wuhan abgeholt haben. Gesundheitsminister Spahn betonte:
Was mir sehr, sehr wichtig ist, sind alle symptomfrei in den Flieger eingestiegen. Das heißt, es kehren zuerst einmal Gesunde zurück. Das finde ich in der Wahrnehmung, weil man ja vieles auch an unterschiedlichsten Verschwörungstheorien in den sozialen Medien sieht, sehr, sehr wichtig. Also es kehren Gesunde zu uns nach Deutschland zurück.
Spahn warnt vor Panikmache. Was ihm im Moment vor allem Sorgen mache, seien eben die Verschwörungstheorien und dass sich etwa in Bayern Kfz-Werkstätten geweigert hätten, Autos von Mitarbeitern der Firma zu reparieren, in der die Infizierten arbeiten. Bis heute Mittag waren es insgesamt 7 Menschen, bei denen eine Ansteckung mit dem neuen Coronavirus bestätigt wurde, alle im Umfeld der Mitarbeiter dieser Münchner Firma. Die Menschen, die heute aus China kommen, werden nach der Landung in eine Bundeswehrkaserne nach Germersheim in Rheinland-Pfalz gebracht, sagte der Gesundheitsminister. Zu ihrem eigenen Schutz, zum Schutz ihres Umfeldes und der Gesamtbevölkerung müsse er sicherstellen, dass keiner infiziert sei.
Es gibt eine Inkubationszeit von bis zu 2 Wochen bei diesem Virus, wo eben noch keine Symptome zu sehen sind, aber möglicherweise eine Infektion vorliegt. Um das eben auch ausschließen zu können, ist eine zentrale Unterbringung für 2 Wochen notwendig.
Die Kaserne in Germersheim sei grundsaniert. Dort habe die Bundeswehr sehr schnell die nötige Infrastruktur aufbauen können, so Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer.
Was sich so einfach anhört, ein Gebäude zur Verfügung stellen, dahinter verbirgt sich natürlich sehr viel mehr. Es ging nicht nur um die Frage, welche Infrastruktur gibt es dort, sondern wie sieht es mit den Unterstützungsleistungen aus? Wie findet in der Kürze der Zeit die Ausstattung mit Mobiliar und technischen Geräten statt? Wie ist es mit den Verpflegungsleistungen bis hin zu so ganz einfachen Fragen nach Artikeln des täglichen Bedarfs bis hin zu Windeln für die Kinder, die aus Wuhan mit ausgeflogen sind?
Die Verteidigungsministerin dankte auch den Mitarbeitern des Roten Kreuzes, die sich in den kommenden 2 Wochen um die Versorgung der Menschen in Quarantäne kümmern werden. Wichtig war es dem Gesundheitsminister, Gelassenheit zu demonstrieren. Wer in den vergangenen 2 Wochen keinen Kontakt zu Menschen hatte, die gerade aus China kommen, müsse sich keine Sorgen machen. Alle Zweifelsfälle sollten schnell beim Arzt abgeklärt werden. Bis heute Mittag waren es insgesamt 7 Menschen, bei denen eine Ansteckung mit dem neuen Coronavirus bestätigt wurde, alle aus dem Umfeld der Mitarbeiter der Münchner Firma. Sie alle seien momentan in sehr gutem gesundheitlichen Zustand, sagte Spahn. Deshalb solle die Bevölkerung zwar mit Wachsamkeit, aber auch mit der nötigen Gelassenheit mit dem Thema Coronavirus umgehen. Über allem die Botschaft: Wir haben die Situation unter Kontrolle.
Wenn Sie in 2 Wochen sagen sollten, schreiben sollten, berichten sollten, dass wir übervorsichtig gewesen sind, dann kann ich nur sagen, das wäre prima, denn dann hätte sich alles gut entwickelt.
Soweit der Bundesgesundheitsminister. Unterdessen beraten Russland und China über eine Zusammenarbeit im Kampf gegen das Coronavirus. Zum aktuellen Stand im Ursprungsland, Steffen Wurzel aus Shanghai.
In China ist die Zahl der Viruserkrankten weiter gestiegen. Die Behörden sprechen inzwischen von 259 Todesfällen. Mehr als 11.700 Menschen in allen 33 chinesischen Landesteilen sind infiziert. Experten rechnen aber mit einer großen Dunkelziffer. Einige Infizierte haben keine oder nur leichte Symptome und deswegen können sie gar nicht mitkriegen, dass sie das Virus in sich tragen. Staaten auf der ganzen Welt versichern China zwar ihre Unterstützung, doch de facto wird das bevölkerungsreichste Land der Welt immer mehr abgekoppelt vom Rest der Welt, vor allem in der Asien-Pazifik-Region. Vietnam etwa hat alle Flüge von und nach China gestrichen, und zwar bis Mai. Auch Air New Zealand und die staatliche Fluggesellschaft Usbekistans haben Verbindungen gecancelt. Australien will die Grenzen zunächst ganz dicht machen für Menschen aus China. Das hat die Regierung heute in Canberra angekündigt. Chinas Staats- und Parteiführung demonstriert weiter Entschlossenheit. Der Kampf gegen das Virus wird als nationale Aufgabe dargestellt. Unter Führung der kommunistischen Partei werde man die Krise bewältigen, heißt es in den Staatsmedien immer wieder. Um die Wirtschaft zu stützen, will Chinas Zentralbank die Zinsen senken. Zölle auf Medizinprodukte aus dem Ausland sollen gestrichen werden.
Soweit Steffen Wurzel. Es erinnert so ein wenig an den Umgang mit den Grenzwerten bei den Autoabgasen. Als diese die zulässigen Grenzwerte in deutschen Städten überschritten, hieß es, die Messstationen stünden zu nah an den Straßen. Ähnlich verläuft jetzt auch die Diskussion um erhöhte Nitratwerte im Grundwasser. Mehrere Bundesländer wollen ihre Messstellen überprüfen und wenden sich an die Bundesumweltministerin. Der Bericht von Nadine Lindner.
Es sind zwei Seiten, die an die liebe Svenja adressiert sind. Am 29. Januar wendet sich CDU-Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner an ihre Kabinettskollegin, Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD. Der Brief stammt vom Mittwoch und ist heute bekannt geworden. Darin schreibt Klöckner, dass sie gut nachvollziehen kann, dass viele Bauern Zweifel an den Messnetzen für Nitrat hätten. Sie fordert Schulze gemeinsam mit den Ländern auf, dass dort, wo es Mängel gebe, die Messstellennetze kurzfristig nachgebessert werden sollen. Forderungen, das gesamte Verfahren zur Düngeverordnung einfach auszusetzen und zunächst die Messstellen zu überprüfen, seien unrealistisch, sagte Klöckner aber auch. Schulze ergänzte, es ist vollkommen klar, wir können das Problem nicht wegmessen. In den Ländern, die für die Messnetze zuständig sind, zeichnet sich laut einer DPA-Umfrage ein sehr unterschiedliches Bild. Bayern plant, die Zahl der derzeit 600 Messpunkte mehr als zu verdoppeln. Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz haben ebenfalls Überprüfungen vorgesehen. Andere Länder geben sich zurückhaltend und wollen die neuen Bundesregelungen abwarten. Weil die Nitratbelastung im Grundwasser schon seit Jahren zu hoch ist, hatte die EU-Kommission Deutschland beim Europäischen Gerichtshof verklagt und 2018 Recht bekommen. Das Umwelt- und das Agrarministerium verhandeln derzeit mit Brüssel und wollen Anfang der neuen Woche ihre überarbeiteten Vorschläge übermitteln. Die Kommission bewertet dann, ob sie reichen. Deutschland drohen im schlimmsten Fall Strafzahlungen in Höhe von 800.000 Euro am Tag wegen der schlechten Wasserwerte.
Nadine Lindner aus dem Hauptstadtstudio in Berlin. Missbrauchsskandal, Nachwuchsmangel, undurchsichtige Machtstrukturen. Die katholische Kirche ist in der Krise. Der sogenannte synodale Weg soll dort herausführen. Über 200 Laien und Priester sollen Reformen erarbeiten in diesem Zusammenhang und sie nehmen sich dafür 2 Jahre Zeit. Eine einmalige Aktion ist das innerhalb der katholischen Kirche. Heute hat die erste von 4 großen Plenarsitzungen geändert. Die Ergebnisse fasst Anne-Kathrin Hochstrat zusammen.
3 Tage ging es in Frankfurt um die Zukunft der katholischen Kirche in Deutschland. 3 anstrengende Tage. Zum ersten Mal haben sich die Mitglieder des Synodalen Wegs zur Vollversammlung getroffen. Dabei wurde durchaus intensiv diskutiert. Besonders bis die Geschäftsordnung am Freitag verabschiedet werden konnte, war es ein weiter Weg, gesteht der Präsident des Zentralrats der Katholiken, Thomas Sternberg.
Ich habe den Eindruck, es war ein guter Auftakt, auch wenn, das gehört zu einem solchen Weg auch dazu, zunächst mal einige Klippen weggeräumt werden müssen, die sich immer dann geben, wenn es um so etwas geht wie Geschäftsordnungen. Aber die Klippen konnten weggeräumt werden und eins ist mir ganz, ganz wichtig. Das ist immer in einem ganz offenen Geist passiert, in einem ganz offenen Verfahren und ganz sicher wurde hier nicht manipuliert.
Jetzt, so das Präsidium des Synodalen Wegs, ist dieser schwerfällige Tagesordnungspunkt abgehakt. Jetzt kann es an die inhaltliche Arbeit gehen. Bei dieser ersten Vollversammlung konnten die 4 großen Themen, die Rolle von Frauen, Machtverhältnisse in der Kirche, der Zölibat und das Leben von Priestern und Sexualität, nur andiskutiert werden. Dessen ist sich auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, bewusst.
Bitte erwarten Sie nicht von der ersten Sitzung schon die Lösung aller 4 Themenbereiche, in denen gearbeitet wird. Das war ein erster Aufschlag. Die Foren sozusagen haben berichtet. Es gab eine erste Diskussion, wo klar wurde, wo geht denn der Wunsch der weiteren Diskussion hin. Und jetzt wird gearbeitet und dann hat das ja 2 Jahre Zeit.
Jetzt übernehmen die sogenannten synodalen Foren die Arbeit. Die Ergebnisse aus diesen Gruppen stehen dann in den Vollversammlungen zur Abstimmung. Bei diesem ersten synodalen Treffen habe man die Abläufe geübt, erklärt Präsidiumsmitglied Karin Kortmann. Demokratische Debatten ohne Hierarchien öffentlich geführt. Das ist neu für die katholische Kirche. Ein Experimentierfeld nennt Kardinal Marx das. Der Bischof von Osnabrück, Franz Josef Bode, ergänzt:
Ich fand es eine großartige Zukunftswerkstatt unserer Kirche in Deutschland. Wir haben eine gemeinsame Erfahrung gemacht, die man nicht auslöschen kann. Sowas wie Priesteramt und Kirche und Männer und Frauen gemeinsam in der Kirche bedeuten.
An diesem Wochenende hat die katholische Kirche in Deutschland einen neuen Weg begonnen. Der synodale Weg wird sich in den kommenden 2 Jahren noch 3 weitere Male treffen. Das nächste Mal im September in Frankfurt.
Und jetzt zum Sport. Ein Wochenende mit vielen Sport-Highlights von den Australian Open über Ski Alpin bis hin natürlich zur Fußball-Bundesliga. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion jetzt mit den wichtigsten Nachrichten.
Und wir starten mit der Fußball-Bundesliga. Der FC Bayern München erhöht den Druck auf Tabellenführer RB Leipzig durch ein 3:1 in Mainz. Florian Winkler berichtet.
Gegenüber weite Strecken harmlose Mainzer führten die Münchner bereits nach einer knappen halben Stunde mit 3:0. Lewandowski, Müller und Thiago sorgten mit ihren Treffern bereits für eine Vorentscheidung. Ein kleiner Hoffnungsschimmer für den FSV war der glückliche Kopfballtreffer von Saint-Just vor der Pause. Der Gastgeber danach mit mehr Engagement und besserem Zweikampfverhalten. Doch die klareren Chancen hatte der FC Bayern, der mehrfach gute Möglichkeiten ausließ, das vierte Tor zu erzielen.
Und die Bayern rücken damit bis auf einen Punkt heran an Leipzig. Die spielen im Moment im Abendspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Nach 4 Minuten steht es dort noch 0:0. Noch höher als der FC Bayern München hat Borussia Dortmund gewonnen. Gegen Aufsteiger Union Berlin gewinnt der BVB mit 5:0. Und natürlich hat auch wieder der norwegische Neuzugang getroffen. Christian Schulz berichtet.
Borussia Dortmund präsentiert sich im neuen Jahr bislang in Titelform und das natürlich auch dank Neuzugang Erling Haaland. Der junge Norweger traf bei seinem Startelfdebüt erneut doppelt und sorgte mit dafür, dass der BVB auch im dritten Spiel der Rückrunde erneut 5 Tore feiern konnte. Jadon Sancho und Haaland erzielten die ersten beiden Treffer nach rund einer Viertelstunde. Bis zum dritten Tor per Foulelfmeter durch Marco Reus nach über einer Stunde ließ der BVB das Spiel aber ordentlich schleifen. Als die Spielfreude bei den Gastgebern wieder zurück war, erhöhte Axel Witzel auf 4:0. Bevor Wunderstürmer Haaland nach 76 Minuten den Schlusspunkt setzte.
Rückschlag hingegen für Bayer Leverkusen im Kampf um die internationalen Plätze. Trotz Führung und guter Chancen verliert die Werkself gegen Hoffenheim mit 1:2. Trainer Peter Bosch ist dementsprechend unzufrieden.
Wenn wir oben mitspielen wollen, und das wollen wir, dann muss man schon in die erste Halbzeit mehr Tore schießen. Die Möglichkeiten waren da und dann müssen wir das auch machen. Das haben wir nicht gemacht. Und wenn man dann auch noch der zweite Halbzeit verteidigt, wie wir das gemacht haben bei das zweite Gegentor, dann am Ende, muss ich ehrlich sagen, dann verdient man auch nicht, das Spiel zu gewinnen.
Sagt Leverkusens Trainer Peter Bosch. Ein neuer Trainer, der saß heute auf der Bank von Fortuna Düsseldorf. Die hatten ja unter der Woche Friedhelm Funkel gefeuert. Und Uwe Rösler hätte in seinem ersten Spiel gegen Frankfurt auch fast den ersten Sieg erreicht. Aber eben nur fast. Jan Wochner.
Mit der fast letzten Aktion des Spiels kam Eintracht Frankfurt doch noch zum Ausgleich. Timothy Chandler traf per Kopf zum 1:1 Ausgleich. Der Ausgleich für Frankfurt aber insgesamt sehr schmeichelhaft. Düsseldorf unter der Führung des neuen Trainers Uwe Rösler hatte das Spiel über weite Strecken dominiert. Das Führungstor durch Kahn Eihan 11 Minuten vor dem Ende per abgefälschten Freistoß reichte den Düsseldorfern letztlich aber nicht.
Trotzdem Hoffnung für die Düsseldorfer nach dieser Leistung, anders die Lage bei Werder Bremen. Selbst eine Führung in Augsburg reicht nicht zum Punktgewinn. Werder verliert 1:2. Patrick Schmidt.
Der Werder-Brexit aus der Fußball-Bundesliga ist wieder ein bisschen wahrscheinlicher geworden. Die Bremer haben trotz langer Führung schon wieder verloren. 6 Niederlagen in den letzten 7 Spielen. Dabei waren sie in der ersten Hälfte sogar etwas besser als der FC Augsburg und 1:0 vorne durch ein Slapstick-Eigentor, bei dem Jeffrey Howerlow seinen Mitspieler Tin Jedwai angeschossen hat. Im zweiten Durchgang hatten die Augsburger das Spiel aber im Griff und die Partie noch gedreht. Verdient. Florian Niederlechner in der 67. und Ruben Vargas in der 82. Minute mit den Toren.
Aus Augsburg Patrick Schmid. Tennisspielerin Sophia Kennen hatte vor den Australian Open noch nie ein Grand Slam Viertelfinale erreicht. Nun hat sie in Melbourne die ganz große Überraschung geschafft und das Turnier gewonnen. Thomas Perlebach.
Dieses Überraschungsfinale bot Tennis vom Allerfeinsten. Sophia Kennen und Garbiñe Muguruza kämpften verbissen um jeden Punkt, gaben nie auf und zeigten teilweise absolutes Weltklasse-Tennis. Den besseren Start erwischte die Spanierin, die sich den ersten Satz holte, anschließend aber immer mehr Fehler in ihr Spiel einstreute, während sich Kennen kontinuierlich steigern konnte und schlussendlich nicht unverdient gewann.
Und einen Heimsieg hat es in Garmisch-Partenkirchen bei der Abfahrt gegeben. Der Deutsche Thomas Dresen gewinnt. Thomas Kattenbeck mit dem Bericht.
Das war eine Glanzleistung von Thomas Dresen beim Abfahrtsrennen in Garmisch-Partenkirchen. Der 26-jährige deutsche Abfahrtstar wählte selbstbewusst die Startnummer 1 und fuhr am Ende allen auf und davon. Dresen holt sich 28 Jahre nach Markus Wassmeier den Weltcupsieg in Garmisch-Partenkirchen und das in der ersten Saison nach seiner schweren Knieverletzung.
Für mich ist das natürlich ein Traum, dass das heute so aufgegangen ist. Also das hätte ich mir selber nicht gedacht. Freut mich natürlich extrem und Es ist halt einfach ein geiles Gefühl.
Auf der verkürzten Strecke herrschten ideale Bedingungen, strahlender Sonnenschein über dem Werdenfelser Land, die Piste anspruchsvoll und eisig. Thomas Dresen bewies damit einmal mehr, dass er ein absoluter Ausnahmefahrer im Skiweltcup ist. Am Ende hatte er einen Vorsprung von 16 Hundertstel Sekunden auf den Norweger Kilde.
Berichtet Thomas Kattenbeck aus Garmisch-Partenkirchen und mehr vom Sport dann gleich um 19.10 Uhr in Sport am Samstag.
Wieder mit Maximilian Rieger. Danke für den Auftritt in dieser Sendung. Hier folgt der Hintergrund. Um 19.05 Uhr empfehle ich Ihnen noch unser Kommentar. Und zwar heute zum Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump. Da könnte am Mittwoch der Freispruch stehen. Wir fragen, hat sich das Verfahren dennoch gelohnt? Das waren die Informationen am Abend heute mit Jonas Rehse. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.